Liebe Zuhörer von Radio Maria, es geht nun weiter aus Salzburg mit dem Bibelseminar unter dem Thema Wie heilt Jesus die Menschen seiner Zeit? Dr. Lapide wird nun weiter fortführen in seinem Vortrag.
Vielen Dank, liebe Elisabeth, liebe Hörer und Hörerinnen, wir setzen fort, wir beenden gerade dieses Heilungserlebnis, bevor wir zum nächsten gehen. Er spricht, unter der Hand wurde wiederhergestellt, Vers 6, da gingen die Pharisäer, den Satz haben wir ja für fragwürdig gehalten, aber die Perikope endet. Seine Hand ist wiederhergestellt am heiligen, heiligenden Tag. Am heiligen, heiligenden und heilenden Tag. Und ich habe vorhin einer Dame, die mich gefragt hat, etwas sehr Wichtiges gesagt. Die Silvia hat mich gefragt zum Thema die Macht des Wortes. Warum nehmen wir Juden die Macht des Wortes überhaupt so ernst? Wir nehmen, liebe Hörer und Hörerinnen und Freunde des Dialogs, die Macht des Wortes deshalb so ernst, weil Gott am Anfang selbst ja die Macht des Wortes ernst nimmt. Vayomer Adonai Yehi Or, Vayehi Or. Vayomer Adonai, Ulrike versteht das sofort. Vayomer Adonai Yehi Or. Gott sprach und es wird. Und es wurde. Gott spricht ja selbst, liebe Brüder und Schwestern, im jüdisch-christlichen Gespräch in Österreich. Gott spricht und es entsteht. Die Rabbiner fragen sich immer wieder, warum muss Gott sprechen, bevor etwas entsteht? Warum lässt er nicht einfach die Welt in 3 Tagen entstehen, in 1 Minute entstehen? Warum entsteht die Welt überhaupt in 6 Tagen? Warum nicht in 6 Sekunden? Gott kann doch alles. Gott muss das doch nicht so lang machen. Und Gott muss doch nicht bei jedem Schöpfungsprozess sprechen. Es werde Tag, es werde Nacht, es werde Mann, es werde Frau, es werde Pflanze, es werde Tier. Warum dieser lange Zirkus, fragen die Rabbiner in ihrer langen Diskussion über die Entstehung der Welt. Was vermuten sie als Antwort? Warum macht das Gott so lange? Da kann es doch in einem Schnipser machen, die Welt steht. Weil Gott uns zeigen will, dass alles seine Zeit hat und dass man über Prozesse, die mit Sprechen zu tun haben, Welten entstehen lassen kann. Ich wiederhole, Gott spricht, obwohl er gar nicht nötig hat zu sprechen. Er macht einfach Dinge, ohne irgendwas zu tun. Gott kann alles, steht in Hiob. Aber Gott bewusst geht auf eine anthropomorphe Ebene, nennt man das, auf eine menschenähnliche Ebene, weil wir Menschen eben nicht anders können, als über Sprechen und Kommunizieren miteinander in Beziehung treten. Gott gibt uns ein Vorbild, wie schöpferische Tätigkeit aussehen soll. Und darum spricht Gott vor jedem Schöpfungsakt. Er bespricht in Anführungszeichen den Schöpfungsakt. Es werde Licht, es werde Mann, es werde Frau, es werde Pflanze, es werde Tier. Welche alles vorerst gesprochen. Und dann entsteht's. Weil Gott uns zeigen will, welche Macht das Wort hat. Das Verbum Dei, das Wort Gottes, hat ungemeine Macht. Gott hat uns mit der Sprache, sagen die Rabbiner, ein ungemein wichtiges Vehikel geschenkt. In den Sprüchen, im ersten Buch, im ersten Testament steht darin, Chayim v'mavet bidei halashon. Chayim v'mavet bidei halashon. Leben und Tod sind in der Macht der Zunge. Steht in den Sprüchen. Leben und Tod sind in der Macht der Zunge, liebe Freunde und Freundinnen. Mit Worten kann ich jemand vernichten. Mit Worten kann ich jemand heilen. Und ich habe der Dame vorhin gesagt, dass dieser Mann wahrscheinlich sein Leben lang mit Worten gekränkt wurde. Du taugst nichts, das kennen Sie doch alle. Schauen Sie sich doch die Psychoszene in Österreich an, genauso wie in Deutschland. Jeder Dritte hat irgendwelche Psychoprobleme. Meine Mutter hat mich nicht richtig geliebt, mein Vater hat mir gesagt, aus dir wird nichts. Und dann haben sie sofort Krisen und kommen in die Psychiatrie oder in andere Krankheiten. Das kennen Sie in Österreich genauso wie wir in Deutschland. Aus dir wird nichts. Was bist denn du überhaupt für ein Mensch? Du taugst nichts. Worte können verletzen. Das wissen Sie alle. Worte können vernichten und uns verkrüppeln und uns verkrümmen. Worte können uns aber auch heilen und aufrichten. Worte können uns verkrümmen und verbiegen und verrenken und psychiatriereif machen und selbstmordgefährdet machen. Worte können aber auch heilen und wiederherstellen. Und jetzt will ich Ihnen etwas Schönes aus der hebräischen Sprache schenken, bevor wir die nächste Heilung anschauen. Das hebräische Wort für gesund, wer weiß, wie das heißt? Das hebräische Wort, das bibelhebräische Wort, das heute auch noch benutzt wird, für gesund lautet wie? Ulrike, weißt du das? Du bist hier eine der Hebräistinnen. Wie heißt im bibelhebräischen gesund? Gesund, das normale Wort gesund. Weißt du das und sag es? Raphael heißt heilen. Rapha. Aber das Wort gesund, nein? Wie heißt das im Hebräischen? Nein, das ist das andere. Das ist ganz ein Wort. Bitte?
Hei.
Nein, Bari. 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 Schau nach. Bari. Bet, Reish, Jud, Alef. Die hebräischen Buchstaben. Bet, Reish, Jud, Alef. Jetzt werde ich Ihnen was Heißes verraten heute Abend für unsere Hörer in ganz Österreich, die Radio Maria hören und Sie. Wissen Sie, aus welcher Wurzel, aus welcher sprachlichen Wurzel Bari kommt? Jetzt wird es nämlich hochgradig spannend. Weiß das der Priester? Nein, fast, nicht ganz. Wie heißt das zweite Wort der Bibel im Hebräischen, lieber Priester aus München? Bereshit bara. Bara, was heißt bara? Schuf, am Anfang schuf. Und jetzt kommt die Bombe. Jetzt kommt die Bombe in Salzburg-Eigen. Wenn jemand gesund ist, ist er neu hergestellt. Nämlich das hebräische Wort für bari hat seine Wurzel in bara. Sie hören es ja schon. Bari, bara. Bara heißt Gott schuf am Anfang. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve ha-aretz. Das heißt, wenn Jesus oder irgendein Rabbi einen Menschen gesund macht, erschafft er ihn neu durch die Macht des Wortes und durch seine Zuwendung bzw. seine Behandlung. Ich wiederhole. Wenn Jesus oder ein Jude schlechthin jemand gesund macht, bari macht, bari, ist das nicht einfach Äußerlichkeit, Kosmetik, sondern da schafft er eine neue Schöpfung. Paulus spricht ja in seinem Schöpfung, in Römerbrief auch davon. Da ist eine neue Schöpfung im Gang. Wenn etwas Großes passiert, entsteht ein Mensch neu. Und das Judentum, die heilige hebräische Sprache, die ihr Heiland Jesus jeden Tag und jede Nacht sprach, hat ihm das natürlich vermittelt. Er konnte Hebräisch mindestens so gut wie ich. Und Bari kommt von Bara. Und Bari heißt, wenn Jesus diesen Mann mit der verkrümmten Hand Bari macht, gesund macht, schafft er ihn neu. Und zwar gerade, liebe Freunde, Pater Georg, am Tag der Schöpfung, da wird ja gedenkt. Sie wissen ja, Sabbat ist ja Gedenktag der Schöpfung. Sabbat ist ja nicht irgendein Montag, Dienstag, Donnerstag, sondern es ist ja der Tag, an dem wir Juden uns immer der Schöpfung, der Bri'ah, Bri'ah ist das hebräische Wort für Schöpfung, gedenkt. Es gibt keinen geeigneteren Tag, liebe Freunde. Es gibt keinen zutreffenderen Tag. Es gibt keinen heilenderen Tag als diesen heiligen Tag, an dem Jesus aus einem kranken Menschen, ich werde Ihnen auch gleich erklären, was krank im Hebräischen bedeutet, aus einem kranken Menschen ein Bari macht. Er erschafft ihn neu durch ein Wort, das ihn heilt und wiederherstellt. Wieder im Englischen sagt man to recreate somebody. Sie wissen, im Englischen sagt man, wenn man sich erholen will, ich weiß nicht, wer von den Englischen kann, to recreate oneself. Im Englischen heißt das sich wiederherstellen. Auch die englische Sprache hat eine Tiefe. Wenn man sagt, ich will mich erholen in Paris oder in New York, sagt man, I need some, darf ich Sie wieder stören, mich bitte? Dann sagt man, I need some recreation, Jasna. Wer Englisch kann, weiß das. Das heißt, ich brauche eine Wiederherstellung. Ich brauche eine Neuschöpfung. Recreation Time heißt eine Wiederherstellung oder Neuerschaffungszeit. Das hat die englische Sprache in ihrem gängigen Englisch aufgenommen. Und das Hebräische schon längst davor. Ich wiederhole, ein Mensch, der Bari ist, ist Bara geworden. Gott hat mit ihm eine neue Schöpfung vollzogen, und zwar von innen nach außen natürlich. Darum spricht ja Jesus mit dem Mann. Er bespricht ihn, und dann entsteht im Äußeren dieses große Wunder. Und jetzt kurz das Wort krank im Hebräischen. Wer weiß, was das Bibelwort für krank ist? Jetzt wird's auch spannend. Cholle. Cholle. Wunderbar, Ulrike. Das hebräische Wort, die Seminarteilnehmerin Ulrike hat es eben gesagt, das hebräische Wort für krank in der Bibel heißt Cholle. Wer Hebräisch kann, ich sage die hebräischen Buchstaben, Chet, Vav, Lamed, Hei. Kommt in der Bibel vor. Kommt alles aus der Bibel. Und jetzt werde ich Ihnen erklären, was das habe ich bei Friedrich Weinreb gelernt, einen der ganz großen Mystiker des Judentums, Friedrich Weinreb. Und er erklärt dieses Wort wunderbar. Wissen Sie, was das Wort bedeutet? Es ist natürlich auch voller Tiefgang. Alles ist im Hebräischen voller Tiefe. Alles ist hochgradig spirituell, hochgradig tiefgründig, hochgradig faszinierend. Wissen Sie, was hinter krank wirklich steckt? Ich rede jetzt nicht von der Etymologie des deutschen Wortes krank, sondern vom hebräischen Cholle. Was steckt dahinter? Cholle kommt von Choll. Ulrike, weißt du, was Choll bedeutet? Choll ist der Sand. Wenn Sie notieren wollen, auch die Radiohörer, wenn Sie das eben notieren wollen oder einfach zur Kenntnis nehmen, das hebräische Wort für Sand, Sand am Meer, heißt Chol, Chet, Vav, Lamed. Und Cholle ist Chet, Vav, Lamed, Hei. Und Friedrich Weinreb sagt etwas Brillantes, dessen Bücher ich Ihnen auch empfehle, findet man im Internet, im Amazon, überall, Friedrich Weinreb, der Mystiker des Judentums, die Mystik der hebräischen Sprache. Und wie gesagt, Chol ist Sand und Cholle ist krank. Und Friedrich Weinreb sagt jetzt Folgendes, was hat der Sand mit krank zu tun? Haben Sie eine Vorstellung, bevor ich Ihnen die Bombe entzünde? Silvia, was hat Sand mit krank zu tun? Du wirst dich gleich wundern, was da für Bombe kommt. Aber spüren Sie mal hinein, was hat der Sand am Meer, am Mittelmeer in Israel oder der Sand am See Genezareth mit krank zu tun, bitte Sie? Nein, das ist ein deutsches Sprichwort. Nein, muss ich leider, es ist schon richtig, aber das ist deutsches Denken. Danke trotzdem für die Silvia. Ja, aber nicht deutsch denken, bitte jüdisch denken. Gernot, geh aus deiner Christenhaut und deiner Salzburger Haut bitte raus. Du bist jetzt mit mir in Israel im Jahre 30. Wir sind nicht in schönen Salzburg. Wir sind im Jahre 30 in Genezareth, am See Genezareth, in Kafarnaum, in Tapka. Heiliges Land hat eine eigene Mentalität. Das sind nicht deutsche Sprichwörter. Interessant. Das ist zwar richtig, was sagen wir, das ist deutsch gedacht. Wir denken ja wie Jesus. Jesus ist kein Salzburger. Jesus ist kein Österreicher. Jesus ist kein Deutscher. Jesus ist wie ich, ein Jude. Aus dem Heiligen Land. Wie denkt der Jude? Wofür steht Sand? Sprich mal, wenn Sie Sand hören, wofür steht Sand, bitte?
Wüste.
Richtig. Unfruchtbares. Dankeschön. Was noch?
Wasser ausgetrocknet.
Ja, richtig. Und was ist noch Sand? Ist es was Kostbares?
Unzählbar.
Nein. Bitte?
Unzählbar.
Unzählbar. Und noch, was noch? Jetzt sage ich, verrate Ihnen noch etwas Schönes. Sie machen noch eine. Richtig. Chol, es gibt noch eine Bedeutung von Chol übrigens. Chol heißt im Hebräischen nicht nur der Sand, sondern heißt auch das Profane, das Gängige. Und jetzt sind wir bei der Antwort, das Alltägliche. Weil Sand ist nichts Besonderes. Es ist sogar unangenehm. Wenn man Sand in den Sandalen hat, im Orient muss man erstmal die Füße waschen. Sie wissen, wenn ein Orientaler zu einem anderen geht, ist es die erste Geste der Freundschaft, dass man sich die Füße wäscht bei seinem Gastgeber. Weil Sand klebt an meinen Füßen und da kommt der Gastgeber, und Jesus war bei vielen Leuten, und die erste Geste eines Gastgebers an seinen Gast ist nicht, mach dich frisch wie bei uns, geh mal aufs Klo und wasch dich und so und iss was, sondern zieh deine Sandalen aus, ich wasche dir die Füße. Und darum auch die Fußwaschung bei Johannes. Jetzt verstehen Sie auch, warum die Fußwaschung bei Johannes Ausdruck tiefer Demut war. Denn im Orient hat man nicht feine, teure Schuhe, sondern man hat primitive Sandalen. Da kommt ständig Sand rein in die Sandalen. Also wir notieren, Sand hat im Orient zu tun mit Profanität, mit Alltäglichkeit, mit Banalität. Und noch etwas, es ist der Sand, es hat was mit, ja bitte?
Schlechter Grund zum Bauen.
Das kannst du auch sagen, richtig, bei dem Gleichnis von Jesus. Auf Sand kann man nichts bauen, richtig. Dankeschön, Gernot. Auf Sand kann ich kein Haus bauen. Können wir auch nehmen. Sand ist zwar etwas Wichtiges, am Meer brauche ich Sand, sonst kann ich nicht laufen und sonst kann dort keine Bewegung entstehen von Menschen, die sich hin und her bewegen. Auf schweren Steinen kann man nicht gehen. Aber Sand ist etwas Einfaches, etwas Alltägliches. Es ist nichts Wertloses, bitte. Aber es ist alltäglich. Und jetzt kommt die Spannung zur Krankheit. Achten Sie darauf, wie ich jetzt argumentiere. Jesus dachte genauso wie ich, denn er kannte ja perfekt Hebräisch. Ein Mensch wird krank, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, krank in Anführungszeichen im Sinn von Cholle, wenn er sich der Besonderheit seines Lebens nicht bewusst wird und in die Alltäglichkeit und die Bedeutungslosigkeit abgleitet. So tief ist die Sprache Ihres Heilands. Ich wiederhole für Sie, liebe Österreicher und Österreicherinnen. Ein Mensch wird krank, im Hebräischen Sinn Cholle, wenn sein Bewusstsein für die Besonderheit, für die Außergewöhnlichkeit seines gottgegebenen Lebens versandet. Jetzt spiele ich mal mit einem deutschen Wort. Wenn diese Bewusstheit, Gernot, für seine Besonderheit, für seine Barrie, für seine Geschöpflichkeit versandet und es zum Sand am Meer wird, so bedeutungslos ein Körn wie das andere, dann wird er Cholle. Und dann bedarf ich eines Mannes, der mich heilt, der mich wieder Barrie macht, sprich mich neu erschafft, sprich mein Bewusstsein verändert. Und über Bewusstseinsveränderung entsteht dieses Barrie, dieses Gesundsein. Denn Barrie heißt ja, ich werde neu geschaffen. Und neu geschaffen heißt immer, dass mein Bewusstsein verändert ist. Und Jesus schafft ja ein neues Bewusstsein in ihm. Indem er ihm zum Beispiel sagt, was ihm Blut und Schweiß gekostet hat, komm in die Mitte, komm her, hier in die Mitte. In die Mitte deiner Essenz. Und wenn du in deiner Mitte angekommen bist, bist du bei Gott angekommen und dann ist gesunder dein Klacks. Dann ist diese Brut ein Klacks. Achten Sie darauf, wie Jesus ja eben therapiert. Er therapiert ja nicht mit Kosmetik und Salben und geh in die Apotheke und hol dir mal dieses Mittel, sondern gar nichts. Komm bitte her, stell dich hin, streck die Hand aus und dann züchtigt er die anderen und von Stunden an ist der Mann gesund. Oder wie bei dem Hauptmann von Kapernaum, dieser wunderschöne Satz, Renate, sprich nur ein Wort, manchmal zwei Worte in dem Fall. Es ist die Macht des Wortes und das Wort hat zeugende, erzeugende Kraft. Ich spiele mit der deutschen Sprache im Moment. Das Wort, Gernot, hat im Judentum Jesu, und das ist ja ihre Religion, ihre Basis, Jesu von Nazareth, der sprach Hebräisch. Das Wort hat zeugende, zeugende Kraft. Mit Worten kann ich jemand neu erzeugen und zugleich zeugen von Gottes Größe. Das ist auch die Schönheit der deutschen Sprache. Zeugen und erzeugen. Und das ist die Idee von Cholle und Barrie. Wenn ich Cholle bin, versandet mein Leben, gleitet ab in eine Bedeutungslosigkeit. Und wenn ich die Bedeutung meines Lebens nicht mehr erfasse, nicht mehr erkenne, wozu meine Hand da ist und wozu mein Leben da ist, dass ich mich selbstverständlich trauen muss, in die Gemeinschaft zu gehen und handeln darf. Wenn ich das nicht mehr tue, dann verkümmere ich. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und dieser Mann war eine verkümmerte Existenz. Und Jesus holt ihn aus dieser Verkümmertheit, aus dieser Verkrüppeltheit, die sich nur an der Hand dokumentiert, weil die Hand ja das Handlungsorgan ist, heraus, indem er sagt, jetzt handelst du, jetzt handle ich mit dir und bring dich in deine Mitte und du wirst Barrie, du wirst neu erschaffen am Tag, der uns erinnert an die Erschöpfung, an die Schöpfung der Welt, nämlich der siebte Tag des Sabbat. Nächste Heilungsgeschichte, große Geschichte, liebe ich, Markus 9. Und als sie zu den anderen Jüngern zurück, oder vielleicht liest jemand anders vor mal, dass ich jemand noch höre. Batja, hört man das auch, wenn sie das spricht, Elisabeth, oder hört man das nicht? Kann sie auch vorlesen? Batja Akubian, sind Sie so lieb. Batja Akubian, meine Seminarteilnehmerin, liest uns vor. Markus 9 von 14 ist etwas länger, 14 bis 28, eine wahnsinnig schöne Geschichte. Hört man die Dame? Johann, Ja? Oder muss sie hierher kommen? Bitte, Frau Kobian.
Heilung eines besessenen Jungen. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie, warum streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden und meinem Sohn tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagte er zu ihnen, O, du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, so dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete, von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, rote Erde und unreinen Geist und sagte, ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Jungen hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der Junge lag da wie tot, so dass alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf, und der Junge erhob sich. Als Jesus nach Hause kam und sie allein waren, fragten ihn seine Jünger, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden.
Dankeschön, Matja Akoge, eine total schöne Geschichte, lang. Ich schaue gerade auf die Uhr, das schaffen wir bis 21 Uhr. Riesig schön, ich hoffe, Sie haben sie gelesen, es kommt in Erinnerung, die werden wir jetzt auch mit jüdischen Augen, mit den Augen Jesu, ihres wunderbaren Heilands, meines jüdischen Bruders, versuchen zu verstehen. Da ist nicht die Rede von einem Sabbat, so dass wir auch unabhängig vom Sabbat Heilung verstehen können. Und sie kamen und es war viel Volk, sie sehen, es war viel Volk versammelt, es spricht sich herum, dass Jesus heilen kann. Übrigens heilen, das hat schon die Teilnehmerin vorhin gesagt, heilen heißt Rapha. Da will ich Ihnen auch was Schönes schenken. Das Wort heilen, Raphael kennen Sie ja, den Heilengel, den berühmten Heilungsengel. Raphael hat auch eine spannende Etymologie, nennt man das, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das Wort Raphael heißt wörtlich natürlich, Gott ist mein Heiler. Und dementsprechend färbt es ab auf den Engel, den Erzengel Raphael. Aber wenn Sie Hebräisch kennen, und Jesus kannte natürlich perfekt Hebräisch, da muss man sehr gut Hebräisch können übrigens, sehr, sehr gut. Und ich darf sehr gut Hebräisch kennen. Das Wort Raphael hat eine sehr tiefe Bedeutung. Das Wort Raphael schreibt sich mit, ich sage es einfach mal die hebräischen Buchstaben, Resh, Pei, Aleph. Nur, dass ich es mal gehört habe. Und das heißt heilen. Das einfache Wort heißt heilen. Es gibt aber ein Wort, das heißt Rapha. Nicht Rapha mit Aleph, es wird genauso ausgesprochen. Das schreibt sich Resh, Pei, Hei. Es wird genauso ausgesprochen, nur es wird anders geschrieben. Rapha. Nur, dass Sie es hören. Rapha einmal mit einem Aleph, mit dem ersten Buchstaben am Ende. Und dann das gleiche Wort Rapha mit dem fünften Buchstaben, mit einem Hei am Ende. So, und jetzt werde ich Ihnen erklären, was da passiert im Hebräischen. Beide Worte sind wahnsinnig dicht beieinander, nur ein Buchstabe unterscheidet sie. Ein Aleph und ein Hey. Und das Hebräische sagt Folgendes. Wenn du einen Menschen heilen willst, Raphael, oder Jesus eben irgendeinen Menschen heilen will, er heilt und das heißt Rapha, dann musst du in das hineingehen, was in ihm ungeheilt ist. Denn alles, was ungeheilt ist, sind wir in einem ganz, ganz wichtigen Punkt angelangt. Alles, was in mir unheil ist, ist die Quelle des Heilseins. Denn alles, was in mir unheil ist, will ja geheilt werden. Es gibt einen Satz in Exodus 15, 26. Ich, Gott, bin dein Arzt. Ki ani Adonai Rof Echa. Den kennen Sie, den berühmten Satz. Können Sie aufschreiben, Exodus 15,26, nach dem Auszug aus Ägypten steht drin, wenn du auf mich hörst, sagt Gott den Kindern Israels, und meinen Willen tust und in meinen Wegen gehst, dann werde ich alle Krankheiten, Machalot, die wir vorhin schon hatten, das Land, alle Krankheiten, die ich auf die Ägypter brachte, auf dich nicht bringen. Ki ani Adonai Rof Echa. Das ist eines der Powerstellen der Heiligen Schrift, eines der Powerstellen, der Bombenstellen unserer Heiligen Schrift. Denn ich, Gott, bin dein Arzt. Letztlich ist nur Gott, Renate, unser Arzt. Nicht der Dr. X und der Dr. Y, das sind ja nur seine Boten. Aber wer uns wirklich heilt, und das weiß Jesus, ist Gott, denn das steht in der Heiligen Schrift drin. Ki ani Adonai Rofecha. Gott ist mein Arzt. Ganz klar in der Heiligen Schrift. Und das Wort Raphael, Rapha, hat wie gesagt auch die Möglichkeit, dass man hinten ein Hey schreibt, einen anderen Buchstaben. Das hört man gar nicht, aber man schreibt es anders. Es ist die gleiche Aussprache, weil das Hebräische ja eine Konsonantensprache ist. Aber wer es schreibt, schreibt es eben anders. Rapha mit Aleph ist nicht Rapha mit Hey. Und dieses Rapha mit Hey, das andere Rapha, das man anders schreibt, aber nicht anders ausspricht, hat eben die Bedeutung schwach sein, degeneriert sein, unheil sein. Und das Hebräische sagt jetzt etwas ganz Tiefes. Wenn du jemand heilen willst, musst du das Unheile anschauen, denn im Unheilen und im Erkenntnis des Ungeheiltseins liegt zugleich der Keim der Heilung. Deswegen schaut sich Jesus ja jeden Juden genau an und schaut, was ist bei ihm Unheil? Nicht einfach nur, was braucht man gerade, was ist en vogue, welche Creme schmieren wir mal drauf? Was sagt man heute, dass man nehmen soll bei Parkinson oder AIDS oder Krebs? Das macht Jesus nicht. Nicht, was man macht. Sondern Jesus sagt, kennt ja Hebräisch, perfekt, so wie ich. Und er sagt sich, er schaut den Mann an und dieser Mann oder die Frau hat etwas Unheiles und das hat er mit seinen glasklaren Augen ja sofort durchschaut. Und dieses Unheile, dieses Rapha mit Hey, ist für ihn sofort der Ansatzpunkt, um Rapha zu machen mit Aleph. Und das sagt die hebräische Sprache ja schon so wunderschön. Rapha mit Hey heißt, ich bin unheil. Gibt es 1000 Stellen in der Bibel. Rapha heißt eben schwach, degeneriert, unheil, abgewirtschaftet. Und genau an dem Punkt setzt das Hebräische an und sagt, wenn du an dem Punkt ankommst, bist du in der Heilung. Das heißt, wenn du an deinen tiefsten Punkt deiner Schwäche kommst, bist du am Turnaround, am Wendepunkt. Das heißt, ein guter Arzt, Gott ist mein Arzt oder eben ein guter Therapeut wie Jesus, geht genau in die Tiefe und schaut, was ist bei mir psychisch nicht in Ordnung? Das werden wir hier sehen. Natürlich in so gut wie immer mein Unglaube. Immer das Thema Unglaube, so gut wie immer. Und wenn ich an diesen Punkt komme, dass ich einen schwachen Glauben habe oder ein schwaches Gottvertrauen, dann wird etwas krank. Und wenn ich den Glauben, diesen Unglauben, hier hilft mir mein Unglauben, die berühmte Stelle, wenn ich diesen Unglauben in Glaube verwandle, bin ich in Refua, bin ich in der Heilung. Und das zeigt diese wunderbare Stelle, die ich mit jüdischen Augen für Sie anschaue, überdeutlich. Kurzum, alle kommen und alle wollen geheilt werden. Alles Volk, alle Juden sind das natürlich in Saar. Alle sind Erregung, denn alle wollen geheilt werden. Und Jesus fragt natürlich, Jesus fragt immer. Die Juden lieben Fragen. Die Juden stellen dauernd Fragen. Und er fragte sie, was verhandelt ihr da? Jesus stellt sofort Fragen. Und da antwortet man ihm aus der Menge, Meister, das heißt Rabbi natürlich. Rabbi, ich habe meinen Sohn, da kommt ein Mann erregt mit seinem Sohn. Er hat einen stummen Geist. Jetzt denken wir mal nach, was ein stummer Geist ist. Auf Hebräisch, Ruach Ilem. Oder ein Shed. Ein stummer Geist heißt, da ist etwas in ihn hineingefahren. Jetzt muss ich Ihnen kurz was erklären. Im ersten Jahrhundert gab es auch die Lehre von Geistern, von negativen Kräften in mir, nennt man das heute. Das gab es im ersten Jahrhundert sehr populär, auch in späteren Jahrhunderten. Negative Kräfte, würde man heute sagen. Ruach ist ein Geist. Und jetzt frage ich Sie auch mal ganz deutlich, mal sehen, wie bibelfest Sie sind. Es gibt im Ersten Testament in der Heiligen Schrift der Juden, die er kennt, auch ein Fall, da steht genau drin, dass ein unreiner Geist oder ein Geist des Bösen in jemanden hineinfuhr, und ihn narrisch machte im Kopf, so dass er immer wieder Anfälle hatte. Welchen Menschen meine ich? Saulus, schreiben Sie auf. 1. König, 1. Samuel 10, Verse 6 und 9. Sie sehen, alles hat seinen Vorläufer in der Heiligen Schrift. Ihr kennt Jesus. Da weißt du, wie man mit solchen Menschen umgeht. 1. Samuel 10, Verse 6 und 9. Da steht drin, König Saulus hatte Anwandlungen und ein böser Geist tobte in seinem Kopf. Und er warf Speere gegen David und war außer sich und war hysterisch. Und was macht David in so einem Fall? Wie beruhigt er ihn? Er spielt wie die Harfe. Die Harfe. Heute würde man sagen, er war Musiktherapeut. David war der erste Musiktherapeut, Frau Akubian. Er nimmt die Harfe und spielt. Und von Stund an steht in 1. Samuel 10, beruhigte sich der tobende Geist in Jesus, in Saulus, in Saul. Und er war wieder ruhig. Und es musste natürlich immer wieder gemacht werden, weil er immer wieder Anfälle hatte. Aber der Punkt ist, und er sagt, lesen Sie zu Hause bitte heute Nacht einmal 1. Samuel 10. Eine Power-Story. Saulus hat seine Beziehung mit Gott vernachlässigt. Das ist der Punkt. Saulus hat, der König Saulus, hat seine Beziehung mit Gott vernachlässigt und die Bibel sagt uns in 1. Samuel 10 schon sehr deutlich, wenn du den guten Geist der Begegnung mit Gott vernachlässigst, entsteht ein negativer Geist in diesem Vakuum. Ich wiederhole für Sie. Wenn ich meine Beziehung mit Gott vernachlässige, indem ich nicht mehr bete, indem ich nicht mehr meditiere, indem ich nicht mehr am Sabbat in die Synagoge gehe zum Beispiel, dann sagt uns die Bibel schon im 1. Testament, dass Jesus liebt und kennt, dann kommt ein unguter Geist in dieses Vakuum, weil die menschliche Natur kein Vakuum erträgt. Entweder bist du in einem guten Geist der Beziehung mit Gott oder du bist in einem sogenannten negativen Geist, das ist die mangelnde Beziehung mit Gott. Dann bist du cholle, dann bist du im Alltäglichen degeneriert. Und das ist bei Saulus, der kriegt Anfälle und tobt wie ein Hysteriker. Und da kommt David, der eben die Beziehung zu Gott pflegt. Und derjenige, der die Beziehung zu Gott pflegt, kann denjenigen heilen, der die Beziehung zu Gott vernachlässigt. So passt das zusammen. So entsteht Heilung, Bürja. Und das Gleiche haben wir hier. Da ist ein Mann, der hat einen stummen Geist. Da ist jemand nicht mehr im Gespräch. Da kann jemand nicht mehr sprechen. Und er sagt, und wenn er ihn packt, reißt er ihn zu Boden und er schäumt, knirscht und so weiter. Das heißt, da ist der Mensch ist nicht mehr in der Lage zu sprechen. Und statt, genau wie bei Saulus, König Saul, der spricht nicht mehr, spricht weder mit Gott noch mit sich selbst. Und stattdessen hat er Anfälle. Das wissen wir heute auch in der Psychiatrie, in der Psychotherapie, dass Menschen, die nicht mehr sprechen können, weil sie so verletzt wurden in ihrer Kindheit, die können nicht mehr sprechen, sind so verstummt, sind so erstarrt, eben, das nennt man Symptomatisierungsreaktionen bekommen. Beispiel, ein Kind wurde in seiner Kindheit immer wieder verletzt. Aus dir wird nichts. Du bist kein Doktor. Du wirst auf der Straße landen. Was taugst du denn schon? Das verletzt so sehr, dass Worte eben erstarren und nicht mehr zustande kommen. Dieses Kind erstarrt und spricht nicht mehr, wird stumm. Und in der Klinik unserer Therapie wissen wir, dass wir den Menschen wieder zur Sprache verhelfen müssen. Er hat die Sprache abgeschrieben, weil er so gedemütigt wurde mit Sprache, durch die Eltern oder wen auch immer, dass er Sprache als etwas Schmerzhaftes erlebt. Er will mit Sprache nichts mehr zu tun haben, dieser Fall. Und wir müssen in der Therapie diesen Menschen helfen, wieder zur Sprache zu kommen, nämlich zu salutogenetischer Sprache. Salutogenese heißt heilsame Sprache, nicht die verletzende Sprache seiner Adoptiveltern oder anderen Menschen, sondern erkennen, dass Sprache ihn zwar verletzt hat und zwar massiv verletzt hat, aber Sprache auch salutogenetisch sein kann, Pater Georg, nämlich ihn heilen kann. Das ist die Aufgabe in der Therapie mit einem stummen bzw. verstummten Menschen. Jesus weiß das. Jesus ist ein brillanter Kenner des Menschen und der Tora. Und er sagt ja eben, ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie vermochten es nicht. Die Jünger kommen nicht weit. Das ist so, wie wenn sie sagen müssen, das ist Chefarztsache. Die Jünger versuchen auch, seine Talmidim, seine Schüler versuchen den stummen Geist, aber das ist sozusagen etwas für Chefsache. Wir müssen den Chef holen. Das schaffen die nicht. Die haben ja viel bei ihm gelernt. Seine Schüler ist eigentlich das Wort für Jünger, aber da sagen sie, Meister, der Fall ist zu schwer, das muss der Chefarzt kriegen. Das kann nicht der einfache Arzt sozusagen behandeln. Das muss Chefarzt machen. Sie haben es probiert. Das finde ich ganz toll an dieser markinischen Geschichte, dass Markus, der Evangelist, und das halte ich für sehr authentisch, uns deutlich sagt, die Jünger kommen nicht weiter. Man muss zum Meister gehen. In bestimmten Fällen muss der Meister es machen. Dazu ist er ja Rabbi. Rabbi ist Meister, Chef. Und dann, er aber antwortete ihnen, du ungläubiges Geschlecht. Jetzt merken Sie, Jesus kann auch sehr erregt werden. Noch erregter als vorhin. Jetzt wird er der scharf. Jasna. Du ungläubiges Geschlecht. Jetzt nennt er den Punkt beim Namen. Jesus fackelt nicht lange. Du ungläubiges Geschlecht, er nennt den Punkt beim Namen, nämlich der mangelnde Glaube des gesamten Geschlechts. Er wirft sogar seinen Schülern vor, euer Glaube ist zu schwach. Nicht, auch warum habt ihr ihn nicht behandeln können? Er fand sie nicht mit Glasierhandschuhen an, auch ihr armen Süßen, probieren wir es doch noch einmal. Probieren wir es noch einmal, nimm noch einen Anlauf, Ulrike. Nein, Jesus ist ein harter Jude. Wenn es hart sein muss, ist Jesus hart, Batja. Und er packt sie ordentlich an und schüttelt sie. Und sagt, du ungläubiges Geschlecht, ihr ungläubigen, die Jünger, die da stehen. Es liegt an euch doch nicht, an mir. Was kommt ihr zu mir und sagt, ich kann, ihr könne nicht. Ihr könnt sehr wohl, ihr müsst mehr glauben. Und ich werde euch gleich erklären, was Glauben im Judentum bedeutet. Also, wie lange muss ich noch bei euch sein? Jesus ist erregt, Pater Georg. Und er drückt es aus. Wie lange muss ich diesen Mist noch ertragen bei euch, diesen mangelnden Glauben? Wenn Jesus wirklich heilig Worte spricht, dann ist er sehr erregt. Wir Juden können sehr erregt sein, das nennt man heiligen Zorn. Und Jesus kann, wie gesagt, nicht nur Kuschelkater sein, sondern er kann auch mal direkt werden und feurig werden und empört reagieren. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bring ihn zu mir. Sehr deutlich. Straight. Nicht hättest du die Güte vielleicht. Bring ihn her. Jetzt. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte ihn zugleich zu Boden, fängt das Theater wieder an. So, kurzum, er will das vor allen Leuten inszenieren, was da passiert, damit die Heilung kommt. Man muss sich das anschauen, was da passiert. Er sagt, ich schau mal an. Und jetzt geht er zu seinem Vater. Das ist auch ganz tief. Warum geht er zum Vater? Weil er zeigen will, das nennt man heute in der Psychotherapie die Transmissionsdynamik einer Krankheit. Transmissionsdynamik heißt, wenn ich einen Patienten vor mir habe, schaue ich nicht nur, was bei ihm nicht stimmt, sondern versuche zu schauen, was ist übernommen worden durch den Kind, durch das Kind, durch den Vater bei dem Kind. Darum holt er den Vater. Nicht, weil Jesus ihn nicht sofort heilen könnte, sondern weil Jesus sagen will, da ist etwas defekt in der Familiensystemik, nennt man das heute. Da ist systemisch etwas nicht in Ordnung. Und darum will er auch den Vater mitheilen. Nicht nur ihn, sondern auch den Vater. Und darum holt er den Vater und fragt, wie lange hat er das schon? Natürlich weiß das Jesus als klarer Mensch. Der hat das ja durchschaut, aber er will es ja aussprechen. Coram publico. Wie lange leidet dieser junge Mann schon an diesem Wahnsinn? Und da sagt er eben, Rabbi, sehr lange. Sehr lange. Sehr lange. Er ist wahrscheinlich schon ein gestandener Mann. Und von Kindesbeinen hat er das Theater. Im Klartext, da hat er was übernommen. Von seinem ehrwürdigen Vater. Und jetzt wird's heiß. Jetzt wird's spannend, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria in Österreich. Und oft hat er ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn zu vernichten. Jedoch, so, warum sagt er das mit Feuer und Wasser? Warum sagt er Feuer und Wasser? Weil ihm der Stand auf dem Boden fehlt. Darum Feuer und Wasser. Im Feuer gehört ja ein Mensch nicht hinein und ins Wasser gehört der Mensch nicht hinein. Auf dem Boden gehört der Mensch. Das ist auch etwas, was ich als Jude in der Sprache meines jüdischen Bruders, meines großen jüdischen Bruders herauslese. Ihm fehlt der Standpunkt. Er hat keinen Standpunkt. Und darum kann er nicht bestehen auf der Erde, da wo er hingehört. Und darum reist ihn dieser Geist überall hin, nur nicht auf der Erde. Und wenn wir hier leben wollen, müssen wir einen Standpunkt auf der Erde haben. Und da ist er eben nicht. Sondern er schäumt und tobt und will ihn ins Feuer und Wasser. Das heißt, er bringt ihn in andere Dimensionen und lässt ihn nicht bestehen auf seinem Standpunkt auf der Erde. So, und jetzt wird's spannend. Der Vater sagt, jedoch, wenn du etwas vermagst, spricht der Rabbi Jesus an, so hilf uns und hab Mitleid mit uns. Was macht der Mann? Der Mann sagt, mach du das bitte. Wenn du etwas kannst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns. Das, was ja viele auch heute wollen in der modernen Therapie. Ich gehe zum Doktor, Herr Doktor, bitte verschreiben Sie mir 10 Rezepte, meine Krankenkasse bezahlt es. Herr Doktor, wann kriege ich wieder das teure Medikament? Herr Doktor, bitte verschreiben Sie mir das doch, oder Frau Doktor. Bitte, Herr Doktor, ich brauche wieder die alten Medikamente, bitte verschreiben Sie, meine Frau holt es morgen ab. Jesus sagt, nein, das Theater machen wir nicht. Er will delegieren, der Vater sagt. Wenn du kannst, du mach du das bitte. Du greif ein, du kannst das, hab Mitleid, sei gut. Und Jesus ist wieder sehr erregt und sagte ihm, was soll das heißen? Ich lasse mich nicht delegieren. Wir bleiben jetzt schön bei dir. Jesus will ja zeigen, dass bei ihm was nicht in Ordnung ist. Er muss sich ändern, nicht Jesus muss für ihn was machen. Jesus ist kein Allround-Talent sozusagen. Jesus ist kein Zaubermann. Mediziner, wie sagt man denn so, ein Medizinmann bei den Indianern. Ne? Medizinmann oder Magier oder ein Zauberer eben. Bei den Indianern nennt man es Medizinmann. Er will das nicht. Er will sagen, in dir steckt die Heilung, wenn du willst. Du bist verantwortlich für deine Briot, für deine Neuerschaffung. Und er sagte, was heißt das, was soll das heißen, wenn du etwas vermagst? Es liegt doch nicht an mir. Ich soll ihn heilen? Du bist doch der Behinderte oder Belastete. Es ist doch deine Störung, nicht meine Störung. Verstehst du nicht, dass du verantwortlich bist für dein Kranksein und für dein Gesundsein? Verstehst du nicht, dass Rapha in dir steckt, Rapha das Degenerierte und zugleich Rapha das Heilende? Verstehst du das nicht? Ich soll das machen, du kannst es doch nur machen, ich kann dir doch nur helfen. Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist die Brillanz des Juden Jesus. Wenn du etwas vermagst, alles ist möglich dem, der da glaubt. Das ist der Powersatz im ganzen Neuen Testament. Hakol yachol asher ma'amin im Hebräischen, in der Sprache Jesu, Pater Georg. Hakol yachol asher ma'amin. Alle Dinge, Luther übersetzt das wunderschön übrigens, ich habe den Luther-Satz im Kopf. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Da liebe ich Luther. Lieber Freund, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und jetzt erkläre ich Ihnen, was Glauben im Judentum bedeutet. Glauben im Lateinischen ist Credere. Credere heißt so viel wie eben ein Bekenntnis ablegen. Bitte? Das Herz. Cordare, genau, das Herz. Aber es hat das mit Spiritualität und mit Herz, mit Gefühl und mit Achtung und mit Spiritualität, mit Geist zu tun. Ich gebe mein Herz. Aber es ist nicht wirklich greifbar. Mein Herz geben, also wie kann man schon sein Herz geben? Es ist ein sehr spiritueller Vorgang. Das hebräische Wort für Glauben denkt ganz anders, nicht an Kordare, sondern das hebräische Wort für Glaube, Ulrike, wie heißt das? Wer weiß das?
Es gibt eigentlich viele Wörter.
Nein, es gibt ein entscheidendes Wort für Glauben, nur eins. Nein, ein Wort für Glauben.
Griechische Wort, Pistis.
Pistis ist griechisch. Pistoje. Bitte?
Vertrauen.
Aber das hebräische Wort lautet, mein Freund Matthias...
Weiß
ich auch nicht. Emuna, die Emuna. Schreiben Sie es bitte auf. Transliteriert, Emuna. Übrigens, das deutsche Wort Amen, beziehungsweise das hebräische Wort Amen, kommt von Emunah. Und jetzt verrate ich Ihnen, was Emunah wirklich bedeutet, lieber Hartmut Uriel. Das ist nicht einfach Kordare, mein Herz geben und innerlich mich bewegen, sondern das hebräische Wort denkt viel tiefer, viel plastischer, viel praktischer. Emunah kommt von Amin, und Amin heißt, ich mache mich fest in Gott. Ich mache mich fest in Gott. Er ist Amin. Können Sie bei Gesenius überall nachlesen. Kann alles nachgeschlagen werden. Emunah heißt, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, ich mache mich fest in Gott. Und Emunah bedeutet, dass sich festmachen in Gott und nicht in Äußerlichkeiten und nicht in fremden Geistern und nicht in therapeutischen Ersatzhandlungen. Mach mich gesund. Und darum sagt er, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wer wirklich in Gott verankert ist, und das kann jeder, wird gesund, wird eine neue Schöpfung, denn Gott erschafft mich jederzeit neu, wenn ich an ihn glaube. Ich muss nur an ihn glauben, ich muss mich an ihm festmachen. Das hebräische Wort ist der Schlüssel zur Gesundheit. Ich mache mich fest in Gott, und zwar im Hebräischen, das will ich Ihnen gerade noch sagen, ist es eine ganzheitliche Erfahrung, nicht nur im Kopf mich festmachen, nach dem Motto, ich glaube an Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde. Es geht nicht darum, dass ich ein Bekenntnis ablege, Jasna, sondern es geht darum, dass ich innerlich meinen Standpunkt in Gott habe. Das heißt, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes und dass ich weiß, mein ganzes Leben steht und fällt mit Gott. Nicht nur ein schönes Lippenbekenntnis, sondern es ist wirklich ein sich verankern, wie ein Schiff, das sich eben verankert am Gestade, das festgetaut wird. Das ist das Bild des Hebräers. Das Bild kommt ja wirklich von diesem Schiff, weil man im Orient ja eben das Schiff sah und das wird ja verankert, verankert, sagt man auch im Deutschen, am Strand, beziehungsweise am Gestade. Es ist fest und kann sich nicht mehr bewegen und ist dort gehalten. Und das hebräische Wort für Emunah in allen Berichten in der Bibel heißt, ich mache mich fest in Gott. Mein Glaube ist mein mich festmachen, mich ganzheitlich verankern in Gott. Wenn ich weiß, dass mein ganzes Sein, mein körperliches Sein, mein geistiges Sein, mein emotionales Sein komplett in Gott steht, habe ich einen Standpunkt hier auf Erden. Sonst kann ich nicht bestehen und dann kommt der unreine Geist als Ersatz für den guten Geist Gottes. Und Jesus ist erregt. Und sagt, was willst du von mir? Ich soll Zaubermann spielen. Du musst dich ändern. Ich soll was machen. Du kannst das selbst bewirken. Denn du bist doch genauso Kind Gottes wie ich. Glaube. Und der Mann hat sofort verstanden. Sogleich schrie der Vater des Kindes. Er schreit. Pater Georg, du siehst, er kann auch schreien, nicht nur ich. Er schreit. Pater Georg, der Vater schreit. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Anima amin azor le'i emunati auf Hebräisch. Anima amin. Der Vater hat sofort geschnallt, worum es geht, Batja. Der hat's durchschaut, der hat genau verstanden, was Jesus von ihm will. Und er schreit vor Erregung, weil er tief berührt ist durch seine Worte. Ich glaube, anima amin. Ich mache mich jetzt sofort fest in Gott, sagt er im Klartext. Und dann das schöne Satz, den Sie ja von Kindesbeinen an kennen. Hilf doch diesem Unglauben, da kann Jesus helfen. Wenn der Vater endlich aufhört, die therapeutische Maßnahme zu delegieren, nach dem Motto, Herr Doktor, verschreiben Sie noch bitte 10 Rezepte für nächste Woche. Sondern sagt, ich bleibe bei mir. Und ich schaue, was ich ändern muss, nämlich meinen Unglauben ändern muss. Das ist genau das, was ich Ihnen vorhin sagte, von Rafa zu Rafa. Wenn ich meinen Unglauben erkenne und erkenne, dass dadurch alle Krankheiten entstehen, Cholé, alle Entgleisungen, auch der stumme Geist, dann weiß ich, dass ich die Quelle der Ungesundheit und zugleich die Quelle der Gesundheit bin. Ich wiederhole, wenn ich erkenne, dass alles mit meinem Glauben oder mit meinem Unglauben fällt, dann weiß ich, dass ich mich ändern kann und nicht der Herr Dr. X oder der Professor Y muss es machen. Ich kenne so viele Patienten, die mir Stories erzählt haben, die waren schon bei 1000 Ärzten und es passiert immer noch nichts, weil sie in sich nichts ändern. Der Herr Doktor muss was ändern, der Professor muss mich zum 10. Mal operieren, obwohl nichts draus wird. Viele Menschen neigen dazu, es muss draußen was passieren, aber drinnen, da passiert's. Und Sie können 10 Chemotherapien kriegen und 1000 andere Geschichten. Wenn nicht innerlich eine Bewusstseinsänderung eintritt, wird es nicht wirklich zu einer Gesundheit kommen. Und Jesus sagt das sehr deutlich. Und der Mann hat es erkannt, er schreit vor Panik. Ja, stimmt, ich glaube an ihm, amin. Und dieser schöne Nachsatz, dieser wunderschöne Nachsatz, hilf noch meinem restlichen Unglauben. Bitte hilf mir, dass ich glauben darf. Das ist Demut. Und diese Demut will ja Jesus bei dem Mann erreichen. Nicht dieses theatralische, jetzt komm, wenn du kannst, mach mal was. Das ist Theater. Das ist Theaterinszenierung. Das will Jesus nicht. Sondern Jesus will, dass er an den Punkt kommt, an dem er schreit und sagt, ja, ich weiß, es liegt an mir, ich sehe es ein. Und jetzt sofort mache ich Metanoia, beziehungsweise Teshuvah, Umkehr. Ich glaube. Das finde ich so groß an dieser markinischen Geschichte. Der Vater sagt, ja, ich glaube, ich bin bereit, ich habe es erkannt. Jesus, du musst nicht weiter reden, ich habe es erkannt, ich glaube. Jetzt im Moment, hier und da, hicketok. Ich entscheide mich zu glauben. Das ist nämlich eine Frage der Entscheidung, die ich jetzt sofort vollziehen und umsetzen kann. Und dann diese Größe des Mannes, die Größe des Vaters, der sagt, hilf mir, aber nicht indem du hier Zaubermann spielst, sondern indem du mir meinem Unglauben hilfst, dass ich noch mehr Glauben kriege. Stichwort der ungläubige Thomas. Hilf mir durch dein Vorbild sein, durch dein Dasein, dass mein Glaube wächst und wächst und wächst. Und Jesus das sah, dass das Volk, alle kommen zusammen, alle sehen das, und jetzt ist Jesus bereit zu intervenieren. Jetzt interveniert Jesus, vorher nicht. Als er sieht, dass der Mann, der Vater bereit ist, umzukehren und seinen Beitrag an Genesung zu leisten, nicht, Herr Doktor, machen Sie mal bitte mit mir was. Hier liege ich da vor Ihnen, machen Sie, nein, das macht Ihnen. Als der Mann bereit ist, seinen Beitrag zu leisten, mein lieber Michael Sommer, du wunderbarer Missionar vom kostbaren Blut, dann ist Jesus bereit mitzuwirken. Und Jesus sieht die Umkehr des Vaters und dann sagt er, er schreit auch, alle schreien, Pater Georg, alle schreien, der Vater schreit und jetzt schreit auch Jesus, Pater. Er schrie den unreinen Geist an und sagte zu ihm, stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus und fahr nie wieder hinein. Jetzt kommt Jesus in Fahrt. Aber erst musst du dich ändern, der Vater und dadurch auch der Sohn. Und dann tritt Jesus ein und lebt ihm vor, ich sehe, du hast deins getan, du kehrst um, du erkennst, dass du was tun musst. Und dann spricht er, und es ist wiederum das Sprechen, wiederum die zeugende und transformatorische Kraft des Wortes. Er befiehlt dem Geist, diesen negativen Kraft in dem Jungen, die ja vom Vater kommt, wie der Vater, so der Sohn, fahr aus, raus mit dir, im Namen Gottes, fahr aus, verschwinde, damit Gottes Geist in dir wieder Präsenz haben kann. Das ist etwas im Übrigen, das im ersten Jahrhundert im Orient sehr üblich war. Es gab sowas wie Geisteraustreibung, aber das konnten nur professionelle Menschen machen. Das hat nicht jeder gemacht. Nicht jeder war ein sogenannter Exorzist. Jesus ist in dem Sinn gar kein Exorzist, aber im weitesten Sinn konnte er Geister austreiben, aber weil er wirklich ein profunder Kenner war. Das haben nur profunde Kenner gemacht, nicht irgendwelche Scharlatane. Und Jesus ist ein profunder Kenner, weil er genau weiß, was damit einhergehen muss, nämlich eine Korrektur meines Glaubens. Stichwort Saul. Bei Saul greift David ja immer wieder ein. Und David muss immer wieder eingreifen, weil Saul eben seinerseits nicht willig ist, seine Beziehung zu ändern. Das ist ja die Tragik des Königs Saul, darum muss er ja abdanken als König von Israel, weil er unfähig ist, seine Beziehung zu Gott dauerhaft zu sanieren. Es bleibt immer nur bei solchen Kurzinterventionen. Jesus will das nicht. Jesus will, dass dieser Mann dauerhaft geheilt wird und sein Vater genauso. Und darum sagt er, verschwinde und komm nie wieder zurück. Und das kann er machen mit der Autorität Gottes. Und dann... Der schrie und zerrte, ein letztes Mal kommt zu einem Anfang, dann lag er wie tot da, sodass alle sagten, er ist gestorben. Und das ist wichtig. Das Ungute muss in mir sterben, damit das Gute neu entstehen kann. Bria! Jetzt sind wir wieder bei unserem Thema von vor einer Stunde. Das Ungute muss sterben, dieser Ungeist, damit der gute Geist Gottes, der ja schon begonnen hat, indem der Vater sagt, ich glaube, und das sieht ja auch der Junge, damit dieser gute Geist, Bria, neu entstehen kann. Recreation. Das heißt, Tod im Dienste des Lebens, liebe Freunde und Schwestern in Österreich. Tod im Dienste des Lebens, das eine stirbt, damit das andere leben kann. Beide zusammen können nicht in einem Geist wesen. Jesus, das haben wir heute auch besprochen, sagt deutlich, du kannst nicht Diener zweier Herren sein. Und zwei Herren können in mir nicht regieren, entweder der Ungeist oder der gute Geist Gottes. Und Jesus und der Mann haben eine Übereinkunft getroffen, implizit, dass der ungute Geist durch den mangelnden Glauben verschwindet. Und jetzt entsteht der Glaube, die Emuna, das verankert seinen Gott. Und darum befiehlt er ihn mit energischer Macht, geh raus, damit das Gute wachsen kann. Jesus aber ergriff seine Hand, und jetzt kommt wieder was Schönes, jetzt kommt 5 Minuten. Okay, 5 Minuten noch, jetzt achten Sie auf den letzten Satz, 27. Jesus ergriff seine Hand, jetzt kommt noch ein weiterer Schritt, richtete ihn auf und er stand auf, wieder das Kumm von vorhin. Der Junge liegt ja noch am Boden. Er lässt ihn nicht einfach daher liegen und sagt, so, jetzt gehe ich nach Hause. Jesus will das Werk abschließen, natürlich. Ein Werk muss abgeschlossen werden. Das ist die Brillanz dieses großen therapeutischen Theologen oder theologischen Therapeuten. Jesus geht dann hin, greift seine Hand, behandelt ihn, begreift ihn, im Hebräischen genauso ein Wortspiel, richtet ihn auf, kum, talita kumi. In dem Fall richtet er auf durch Hand anfassen und von Moment an steht der Junge, und kann wieder bestehen und hat seinen Standpunkt. Nachdem das Böse ausgefahren ist, kann man ihn nicht einfach unten liegen lassen, sondern da muss er ihn noch aufrichten. Und dieses Aufrichten bedeutet im Namen Gottes, jetzt hast du wieder Bestand auf Erden. Du musst nicht mehr in Feuer und Wasser hin und her geschoben werden, denn der Geist verwirrt ihn ja. Der treibt ihn ja überall hin, nur nicht auf die Erde. Und Jesus, Jehoshua, das Kind Gottes, der jüdische Meister, richtet ihn auf und gibt ihm Bestandskraft auf Erden. Er steht wieder, er besteht wieder auf Erden. Und die Jünger fragen dann, sind natürlich grün vor Neid, warum konnten wir das nicht anwenden? Das finde ich so schön bei Markus, dass die Jünger, die Talmidim, die Schüler, verletzt sind in ihrer Ehre. Die sind gekränkt, Batja. Warum konnten wir das nicht? Das ist so menschlich. Die sind beschämt. Sie sehen, was er da macht, und die sagen, da wir sind noch die letzten Versager. Und da sagt er, und das ist auch schön, achten Sie auf den letzten Satz, der das Finale für den heutigen Abend ist, liebe Freunde in Österreich. Diese Art lässt sich nicht anders austreiben als durch Gebet. Und das ist groß. Jesus sagt Ihnen nicht, ihr sagt, ihr müsst noch viel lernen. Achten Sie auf die Worte Jesu. Er sagt Ihnen nicht, ihr müsst noch bei mir einiges lernen. Das habt ihr noch nicht verstanden. Ihr müsst noch 10 Jahre mit mir gehen. Er sagt es sehr deutlich, er sagt Ihnen sofort, was bei Ihnen noch zu tun ist. Sie müssen auch noch was lernen. Bei Ihnen ist auch noch etwas nicht vollkommen. Nämlich diese Art der Behandlung, bei diesem ist Gebet, und das habe ich ja gesagt, Glaube entsteht nur durch Gebetspflege. Und jetzt werde ich noch verraten, was Gebet im Judentum bedeutet. Letzte Bombe für heute Abend. Was bedeutet Gebet im Judentum? Eine Bombe. Auch ein Wort, ist nicht orare, lateinisch orare. Ora et labora, sprechen. Nein, das heißt höre Israel, Silvia, das heißt höre. Hören. Ganz kurz, nein, höre ist einfach hören. Ich will aber das Wort für beten. Letztes Wort, Bombe für heute Abend, das Wort, hebräische Wort für beten heißt Hitpalel. Ein sehr schwieriges Wort im Hebräischen, in der Bibel kommt schon vor. Hitpalel, Hitpalel. Heinrich, Ida, Theodor, Paula, Anton, Leo, Emil, Leo. Hitpalel. Wissen Sie, was Hitpalel wirklich bedeutet? Was bedeutet das? Das ist nicht einfach nur beten im Sinn von viel reden. Hitpalel bedeutet, mit mir in Beziehung treten. Wenn Sie das als Höhepunkt des heutigen Abends aufschreiben. Mit mir ist ein reflexives Verb. Hitpalel. Hitpalel bedeutet, in seiner tiefsten Ebene, sprachlichen Ebene, mit mir, mit meinem Innersten in Beziehung treten. Nicht einfach zu Gott sagen, lieber Gott, gib mir und hol mir und bring mir. Das ist alles Äußerlichkeit. Die tiefste Wurzel des jüdischen Wortes Gebet, und darum sagt er das den Jüngern, auch ihr müsst noch was lernen. Mit mir selbst, denn mich selbst und Gott in mir erkennen, das ist die Tiefe, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich. Jesus sagt ihnen, und da müssen sie nämlich auch noch wachsen, seine Schüler müssen auch noch lernen, tretet mit euch noch mehr in innere Beziehung und damit mit Gott in Beziehung, denn Gott ist ja in mir. Und diese Beziehungspflege, die ihr noch nicht habt, die ich aber haben darf, die werdet ihr erlangen, wenn ihr diese Beziehung durch Beten, sprich durch Gespräch mit euch, durch Kennenlernen von euch und durch Beziehung mit Gott in euch weiter pflegt. Vielen herzlichen Dank.
Sie hörten das Bibelseminar, geleitet von dem jüdischen Gelehrten Dr. Yuval Lapide. Diesen Vortrag und auch jene der vorhergehenden Tage, wie auch der nächsten Tage, morgen geht es weiter um 19 Uhr, können Sie wie gewohnt beim Hörerservice als CD bestellen oder auch nachhören auf unserer Homepage www.radiomaria.at auf der Radiothek. Es verabschiedet sich aus Salzburg das Team von Radio Maria und gibt zurück nach Wien. Danke sehr und guten Abend.